Heute Morgen ist Gottes unsere Stärke. Ich will den Herrn loben, ich will den Herrn preisen, der so viel an uns Menschen getan hat. Auch wenn wir das nicht sehen und nicht gerade jetzt abschätzen, wir werden die ganze Ewigkeit brauchen, um das zu beschreiben, was er an dir und mir an uns getan hat, an unsere Familien getan hat, an unsere Vorfahren getan hat und an unsere Nachkommen noch tun wird. Also Gott ist ein herrlicher Gott, ein mächtiger Gott. Gott ist unsere Stärke. Das ist mein Thema. Aber zuerst, ich lade dich ganz herzlich ein für Mittwoch. Mittwoch wird das Thema sein, mach Gebrauch von deinen Vorrechten. Du hast Vorrechte als Kind Gottes. Du bist privilegiert, du bist ein Erbe und du solltest dein Erbe antreten. Viele wissen gar nicht, was ihnen zusteht, bis das Testament geöffnet wird. Aber das Neue Testament ist jetzt bereits geöffnet. Du solltest nur die Episteln lesen, die Briefe lesen. In den Briefen steckt die ganze Botschaft, was dir und mir zusteht. In ihm sind wir. Und jetzt wird Paulus aufzählen, wird Petrus aufzählen, wird Judas aufzählen, wird Jakobus aufzählen. Johannes wird aufzählen, was wir alles in ihm sind. Die ganzen Aposteln zählen auf. In ihm haben wir die Vergebung der Sünden. In ihm haben wir die Kraft. In ihm haben wir die Gnade. In ihm haben wir den Frieden. In ihm haben wir die Freude. Deine Vorrechte. Und du bist selber schuld. Der Tisch ist gedeckt und du greifst nicht zu. Und wenn du nachher hungrig bist und sagst, also ich habe nichts bekommen. Nimm, was Gott dir gibt. So, das wird das Thema sein Mittwoch. Am Freitag wird das Thema sein, bring dich bei Gott in Erinnerung. Wie bringe ich mich bei Gott in Erinnerung? Gute Frage. Gut, dass du fragst. Ich will versuchen, dir die Antwort zu geben. Nicht, indem du laut schreist. Vielleicht. Vielleicht rufe mich an in der Not. Aber wie bringe ich mich bei Gott in Erinnerung? Zeige Gott, dass es dich gibt. Das Wohlgefallen Gottes haben wir diese Tage gehabt. Was ist das Wohlgefallen Gottes über unser Leben? Was gefällt Gott in unserem Leben? Woran hat er Freude und Spaß? Was befriedigt Gott? Bring dich bei Gott in Erinnerung. Samstag wird das Thema sein, überwinde deine Zurückweisung. So viele Menschen sind abgelehnt, nicht gewollt, schon als Kinder gar nicht gewollt. Du hättest gar nicht geboren werden sollen. Das ist eine ganz große, schlimme Tragödie. Abgelehnt von Vater oder Mutter, das ist also was Furchtbares. Aber du kannst geheilt werden von der Ablehnung. Du sollst die Zurückweisung, die Vergewaltigung, den Missbrauch, ja, du sollst diese Dinge nicht annehmen. Wie mache ich das? Weißt du, du kannst dich was einbilden, was einreden. Wir brauchen die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes macht uns frei von der Zurückweisung. Wenn Gott dich bei deinem Namen nennt, wenn Gott sagt, du bist mein Kind, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, dann bist du frei von der Zurückweisung. Gott will mich, egal was die Menschen von mir wollen, egal wie die Menschen mich behandeln, dann spielt es die menschliche Seite keine Rolle mehr, wenn Gott dich gewollt hat. Deshalb werde bewusst, Gott will mich, Gott liebt mich, Gott ist für mich. Und nächsten Sonntag, so wir leben, das ist schon der 1. September, so schnell vergeht die Zeit. Leute, wo ist die Zeit geblieben? Wir haben bald Weihnachten. Am 1. September, 10 Uhr morgens, bleibe im Glauben. Bleibe immer auf der positiven Seite. Bleibe beim Optimismus. Bleibe bei der Hoffnung. Bleibe bei der Zuversicht. Bleibe im Glauben. In dem, was Gott dir gegeben hat, was vom Herrn in deinem Herzen gewachsen ist. Gott ist unsere Stärke. Wir dienen einem mächtigen und starken Gott. Halleluja. Kannst du Amen sagen?
Amen.
Wie groß ist dein Gott? Er ist ein mächtiger Gott, ein starker Gott. Er teilte die Fluten vom dem Schilfmeer, dem Roten Meer. Er brachte die Kinder Israel durch die Wüste durch. Und so weiter. Wie groß ist dein Gott? Weißt du, versuche einmal auszumalen, dir vorzustellen, wie groß ist mein Gott? Und ich möchte ganz kurz die Geschichte von David streifen hier, als er mit seinem Goliath kämpfte. David kämpfte gegen Goliath und gegen Goliath gegenüber war David ein kleiner Zwerg, äußerlich. Und es ist nicht ausschlaggebend, was du äußerlich bist, sondern ausschlaggebend ist, was bist du innerlich? Was bist du im Geist? Was bist du in deinen Gedanken? Was bist du in deiner Einstellung? David war äußerlich schöner, bräuner, lockiger Junge, aber innerlich war er stark. Und dass Goliath jetzt spottet und sagt, du kommst zu mir mit Spieß und Schild, also du kommst zu mir in der Badehose und ich bin geübt, ein Kriegsmann von Jugend an. David kämpfte nicht mit normalen Waffen. Weißt du, wenn Gott auf deiner Seite ist, lebst du kein normales Leben mehr. Lebst ein abnormales Leben, lebst ein Leben im Geist. Dann sagst du, der Löwe kommt, dann reißt das Maul auf und holst dein Schäfchen raus. Der Bär kommt, reißt das Maul auf und holst sein Schäfchen raus. Das war David. Weißt du, in der Kraft Gottes bist unschlagbar. David war klein, aber groß in Gott. Der hat großen Glauben an einen Gott gehabt. Der war klein, aber Gott war groß für ihn. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, führte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dieses Wissen, diese Gewissheit. Er kam zum Goliath nicht als ein normaler Krieger. Er kam zu ihm in der Kraft Gottes. Und das war eine ganz ungewöhnliche Schlacht. Es war so eine ungewöhnliche Schlacht. Der Große und der Kleine. Und der Kleine siegt. Geschwister, wir müssen uns nicht mit Minderwertigkeit abgeben. Wir sind nichts, wir können nichts, wir haben nichts. Nein, wenn Gott in deinem Leben ist, bist du unschlagbar. Und zwar in jeder Situation. Unser Gott, wisst ihr, wo er stark ist? Nicht bei den Großen, Starken und Mächtigen. Gott ist stark in der Schwachheit. In der Schwachheit, dort ist Gott stark. David war stark durch die Stärke Gottes. Er war stark durch seine innere Kraft, die er hatte. Ich glaube an meinen Gott. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Das war David. Und ich wünsche, dass du diesen Glauben des Davids hättest in deiner Situation, wo du auch drin steckst. Mit meinem Gott gehe ich über die Probleme. Mit meinem Gott überwinde ich die Riesen. Mit meinem Gott werde ich fertig. Er war stark durch den Geist, der in ihm wohnte. Er war stark durch den Glauben, den er von Gott bekommen hat als kleiner Junge. Der war gar nicht gewollt. Und genau die Menschen, die von Gott gar nicht, auch von Menschen gar nicht gewollt sind, sind von Gott gewollt. Als der Vater dann eine große Fete hatte und Samuel kommt und einen König aus dem Hause Isai salben sollte, den haben sie gar nicht eingeladen. Aber Gott hat ihn gewollt. Gott hat ihn gewollt. Und wenn Gott einmal einen Menschen will, und wenn die Aufmerksamkeit Gottes auf einen Menschen fällt, dann können die Leute machen, was sie wollen. Da kann der Starke kommen, da kann der Große kommen, der Dicke, der Dünne kommen, macht gar nichts aus. Der kommt an dem Platz, wo Gott ihn haben will. Deshalb ist Gott mit uns. Wer und was kann gegen uns sein? Stark durch Gott. In der Stärke Gottes, in der Macht Gottes. Gott ist unsere Stärke. Und diese Stärke sieht man nicht äußerlich. Manchmal, wenn ich so Kinder Gottes anschaue, die sind schwächliche Menschen, geringe Menschen, kleine Menschen, so wie dieser David, ein schmächtiger Mensch, aber stark in Gott. Der konnte Berge versetzen. Er hatte einen großen Glauben. Er glaubte an einen großen Gott. Weißt du, in deinem Glauben musst du nicht einen großen Glauben haben. Oh, ich möchte noch mehr und dann pumpst du dich voll und powerst dich an. Nein, du musst nur Glauben haben an einen großen Gott. Amen. Glauben an einen großen Gott. Wenn du diesen Glauben hast, dann hast du das Geheimnis Davids gelüftet. Sein Innenleben bestimmte sein Leben. Sein Innenleben. Für ihn war Gott alles und alle anderen waren nichts. Das ist das Geheimnis. Sein Gott war alles und die Sünder waren nichts, der Saul war nichts, die ganzen Mächte, die um ihn herum waren, die nach seinem Leben trachteten, die waren nichts. Gott war ihm das Wichtigste. Er war ein schwacher Mensch, aber mit Gott verbunden. Und das macht einen mächtig. Wenn du einen starken Partner hast, einen Bundespartner, dann bist du allem überlegen. Und dann kannst du kommen, ich brauche doch diesen Spieß und diesen Schwert und die ganzen Waffen da, den Schutz. Was nützt der menschliche Schutz, wenn Gott einen nicht beschützt? Was nützen die menschlichen Sicherheiten, wenn Gott einen nicht beschützt? Was nützt der Wächter, der die Stadt bewacht und wenn Gott nicht die Stadt bewacht? Ist alles dahin gegeben. Irgendwo finden sie dann eine Hintertür oder einen Einschluss oder bringen so ein trojanisches Pferd da rein in die Stadt und die Stadt ist gefallen. Er war mit dem Schöpfer verbunden. Er wusste, mein Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der die Sterne in seiner Hand hält, das ist mein Vater. Nicht der Isai, mein leiblicher Vater, sondern der allmächtige Gott. Und wir sollten eigentlich so weit kommen, dass wir in dieser Welt niemand Vater und niemand Mutter nennen, außer den lebendigen Gott. Auch wenn es in der Bibel steht, du sollst Vater und Mutter ehren. Es ist ein gutes Wort, du sollst Achtung haben vor deinen Eltern. Aber Gott ist der Größte, der Stärkste, der Herrlichste, der Mächtigste. Weißt du, was wir so von unserem Leben sehen, sehen wir nur die Ausschnitte, Bruchstücke. Stückwerk ist alles in unserem Leben. Aber Gott übersieht alles. Er hat alles unter Kontrolle. Er hat das erste Wort und er hat das letzte Wort. Das ist die Stärke Gottes, mit der wir rechnen und nach der wir uns orientieren. Gott ist der Größte in allem, was sich irgendwie offenbaren kann. Weißt du, wir sollen von den Mohammedanern was lernen. Gott ist groß. Verstehst du, die sagen x-mal am Tag, Gott ist groß. Wie oft sagst du, dass dein Gott groß ist? Die anderen, die Moslems machen uns vor. Die machen uns vor, Gott ist groß, Gott ist groß, Gott ist groß. Aber sagst du jeden Tag, morgens, wenn du aufstehst, Halleluja, Gott ist groß. Und dann streckst dich. Und dann bist du gleich größer, wenn du dich streckst. Gott ist groß. Kinder Gottes, wir sollten von den anderen lernen. Was die können, kannst du zweimal, dreimal. Gott ist groß. Du hast ein Problem, das Problem möchte dich erdrücken. Sag einfach, Gott ist groß. Größer als mein Problem. Meine Krankheit, mein Krebs, mein Tumor, meine Armut, mein Mangel, meine Defizite. Gott ist groß, Gott ist größer, als was man sich überhaupt vorstellen kann. Es mag Millionen von Universen geben, Welten, und Gott ist größer als diese Milliarden von Universen und Kosmen und Welten. Es mag sein, dass noch andere Welten gibt, aber Gott ist größer als alle Welten, die es überhaupt gibt. Er übertrumpft, überschattet alles, und du lebst im Schatten des Höchsten, und wohl dem, der wandelt im Schatten des Allerhöchsten, der fürchtet kein Unglück. Und wenn die Pest vorbeigeht, AIDS vorbeigeht, MS vorbeigeht und welche Seuche auch immer vorbeigeht, dich soll es nicht treffen, denn Gott ist mein Schirm, mein Schild, da prallt alles ab bei ihm. Es mag Millionen von Kräften, Mächten und Energien geben, aber der Schöpfer, der Himmel und Erde geschaffen hat, ist größer als alle Kräfte und Mächte. Halleluja. Es mag unzählige manifestierte und nicht manifestierte Kräfte geben, sichtbare und unsichtbare Kräfte, aber unser Gott ist größer als alles Fassbare und Unfassbare. Ich bin begeistert von meinem Gott. Wie groß ist mein Gott? Wie groß ist er? Kein anderer wie er. Es mag Mächte und Wesen geben, aber der Schöpfer ist größer als irgendetwas Geschaffenes. Der schaut nur runter und, weißt du, die Gottlosen, die protzen manchmal. Wir können, ich habe Macht über Leben und Tod. Guck mal den Nebukadnezar, guck mal Stalin, guck mal Hitler, guck mal Mao Zedong, guck mal diese Mächtigen, wo sind sie alle? Staub und Asche sind sie inzwischen. Aber unser Gott lebt, Halleluja. Unser Herr lebt. Und wo sind die Gottlosen? Und der Herr lacht und spottet über die Gottlosen. Wenn du Gott lachen hörst, wie der da über die ganzen Großmäuler spottet, ich bin der Größte. Denk nur an Cassius Clay, diesem Boxer da, irgendwo in Amerika. Ich bin der Größte, bin und so weiter und mächtig. Und dann hat er Parkinson und zittert. Ja, das ist das Ende eines Großen. Wer am Ende lacht, der lacht am besten. Und Gott lacht. Und Gott steht am Anfang und am Ende des Lebens. Und wir verbinden uns mit Gott. Wir schauen nicht auf das Äußere. Auch wenn unsere Hütte zerfällt, wir haben einen Bau von Gott, nicht von Menschenhänden bereitet. Es mag sein, dass vieles in dieser Welt um uns herum zerbricht, aber unser Gott kapituliert nicht. Unser Gott dankt nicht ab. Weil manche möchten Gott von dem Thron stürzen. Gott ist tot, das würde vielen passen, dann können sie machen, was sie wollen. Aber nein, Gott lebt immer noch. Und die am lautesten schreien, Gott ist tot, die winzen nachher wie kleine Hunde. Ich denke nur an manchen Gottesspötter und Gottesleugner. Da beten sie die Stühle an, Stuhl, Hocker und Tisch und so weiter. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Weil sie Gott abgelehnt haben. Lies mal die Geschichte von Voltaire. Und lies mal die wahre Geschichte von Lenin. Lies mal von denen, die sagten, Gott ist tot, Gott gibt es nicht. Den gibt es. Aber wo ist heute die Sowjetunion? Eine Frage. Wo sind diese Mächte? 70 Jahre und dann sind die Tyrannen vorbei. Gott ist der Stärkste, der Mächtigste und er triumphiert. Er hat triumphiert über die Juden, triumphiert über die Römer, triumphiert über die Germanen, er triumphiert über alle und er triumphiert auch über Deutschland. Weißt du, wenn ich dann denke an die DDR, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Und wo ist jetzt die Ernte geblieben? Alles verrostet und verschimmelt und vergammelt. Nur in aller Liebe. Gott lacht und spottet ihre. Und sagt, guck doch mal an, guck mal doch an. Weißt du, der Herr ist der Herr aller Dinge. Gott ist Schöpfer, Hersteller, der alles übersteigt, der weiß, wie er zu reparieren hat, wenn mal was schief läuft. Er ist der Schöpfer und wir sind das Geschöpf. Wir sind es. Seine Hände Werk. Und wenn du etwas haben möchtest in deinem Leben, was nicht klappt, nicht funktioniert, du darfst dich an ihn wenden. Heiland, die richtige Werkstatt. Du musst, wenn du dein Auto reparieren möchtest, weißt du, heutzutage kannst du fast dein Auto nicht reparieren. Früher, als ich meinen Volkswagen noch hatte, den Käfer, dann konnte ich Kurflügel abschrauben, da konnte ich alles auseinandernehmen und wieder zusammenbauen. Das war so einfach. Heutzutage brauchst du einen Computer, um an das Auto ranzukommen überhaupt. Du brauchst einen Computer. Und da brauchst du eine Spezialwerkstatt von deiner Marke, um dass es repariert wird. Und wir sind ein Spezialfall für unser Leben. Und oder für uns da. Wir sind ein Spezialfall und wir brauchen einen, der den Computer für unser Leben hat, der sich auskennt, der uns reparieren kann. Und dann kommt der Fachmann, steckt rein, kontrolliert und sagt, ja, das falsch, da ist was falsch eingestellt, da ist was falsch eingestellt, dort ist was falsch eingestellt und dann wird gleich richtig eingestellt. Und das machen wir am Computer. Das macht er nicht, dass er dann eine Schraube irgendwo dreht. Das macht er am Computer, die Einstellung. Und dann tickst du wieder richtig. Weißt du, wir werden wieder hergestellt. Nicht indem da an uns gedoktert und operiert und rumgemacht wird und gekurbelt wird. Weißt, wir werden wieder hergestellt, indem der Herr im Geist uns wiederherstellt. Und wenn wir in diesem Geist wiederhergestellt werden, wieder richtig eingestellt sind, dann ticken wir wieder richtig. Gott ist größer. Der hat das ganze Werkzeug dazu. Die Spezialwerkzeuge für dein und mein Leben. Gott ist größer als alles Gedankliche, als alle Energien, als alle materiellen Energien, physischen Energien und psychologischen Energien. Gott ist größer als alles, was du überhaupt beschreiben kannst. Und ich möchte von der Größe Gottes, dass du einfach so erfasst bist. Nicht, dass du sagst, ja, was ist Gott? Du musst etwas näher kommen. Und wenn du näher vor Gott stehst, einmal dann blickst du nur auf und sagst, wie groß bist du, mein Gott? Viele sind so weit weg von Gott und dann denken, was ist der? Was kann er? Gott ist größer als das alles, was wir kennen. Alle Himmel können dich nicht fassen, heißt es einmal in der Bibel. Die Allmacht Gottes ist die Macht über alle Mächte dieser Welt und des Kosmos. Weißt du, es ist die höchste Macht, die es überhaupt gibt. Die unendlichste, die absoluteste Macht. Das ist die Macht Gottes. Er ist der Schöpfer selbst, er steht drüber und überlegt sich, wenn mal was nicht klappt, wie ordne ich das? Er lenkt die Dinge, er steuert Menschen, Herzen wie Wasserbecher. Er macht das alles. Und gestern haben wir darüber gesprochen, wenn du zu irgendetwas von Gott willst, dann musst du über Gott zu den Menschen gehen. Wie von deinem Handy, wie ein Satellit zu dem Nachbarn. Selbst wenn du daneben stehst, du erreichst ihn nicht anders als nur über Gott. Der Vater im Himmel weiß, was wir alles bedürfen. So steht es in der Bibel. Er sieht mit seinen Augen und er benutzt deine Augen, dass das, was du siehst, dann sagt er, das sehe ich auch und sogar noch viel mehr. Und das, was du verstehst, das verstehe ich auch, sogar über Bitten und Verstehen, mehr als du fassen kannst. Gott durchschaut alles. Mit unseren Augen sehen wir nur eine Kleinigkeit, nur einen begrenzten Horizont haben wir, aber Gott sieht alles. Durch uns wird Gott reell und in dem Augenblick, wo du sagst, wie groß ist mein Gott. Gott ist groß. Wenn du das rausrufst, in deinem Problem gegenüber, schreib über deinen Spiegel zu Hause. Gott ist groß über meine Hässlichkeit, über meine Probleme, über meine Minderwertigkeitskomplexe. Gott ist größer, reicher, stärker, gewaltiger. Und Gott hat die Herrschaft dir und mir übergeben. Meine Bibel sagt, er hat uns etwas niedriger gemacht wie die Menschen, aber wie die Engel. Überleg einmal, ohne Gott bist du hilflos, bist du in der Luftblase und platzt. Ohne Gott können wir gar nichts tun. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Aber Gott, lass Gott in dein Problem hinein. Lass den Größeren, den Spezialisten, den Experten. Wir sind ja so dumm und wir sind in dieser Welt so expertengläubig. Nur der Doktor in Weiß, der Professor, und wenn er noch 5 Doktortitel davor hat, der wird mir bestimmt helfen können. Aber der Herr ist Doktor, 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 Doktor und Professor, Professor, Professor. Von allen Dingen. Es gibt keinen Ort, an dem er nicht wäre, an dem er nicht hinkommen könnte. Kein Umstand, keine Situation, dass er nicht eingreifen könnte. Du sollst ihn nur bitten. Es gibt keine Sache, die er nicht wissen könnte. Und deshalb, wir Kinder Gottes, wir dürfen ganz bescheiden und klein sein. Herr, greif du ein. Ohne dich kann ich gar nichts machen. Und da ist, so macht Gott die Weisheit dieser Welt zunichte. Dann stehen manchmal die Professoren, die Gelehrten, die Klugen. Wie hast du das geschafft? Ja, mit der Hilfe Gottes. David, wie hast du den Goliath erlegt? Bist du so ein Scharfschütze, dass du mit deiner Schleuder genau die Schläfe, die Lücke dort triffst, wo er nicht abgedeckt ist? Wie machst du das? Er konnte sagen, das weiß ich auch nicht. Und du musst nicht alles verstehen und nicht alles wissen. Gott hat Wege und Mittel, dich ans Ziel zu bringen. Mittel und Wege hat er. Und er ist in allem gegenwärtig. In meiner Bibel heißt es, wo der Sohn ist, da ist auch der Vater. Wo Jesus ist, da ist auch Gott, der Heilige Geist, da sind die Engel, da ist die Herrlichkeit Gottes da? Die Gegenwart Gottes. Lass mich ganz kurz ein paar Gedanken über die Gegenwart Gottes sagen. Die ist mir so wichtig. Unser Gott ist groß und wir müssen diesen Gott in unsere Gegenwart, in unser Dasein, in unsere Existenz hineinbringen. Hier, unter uns. In deinem Herzen, in deinem Geist, in deinen Gedanken, in deinen Willen, in deinen Gefühle, Gott in deine Gefühle, dann hast du nicht mehr diese negativen Gefühle. Wenn Gott deine Gefühle einmal bemannt, erfüllt und deckt, plötzlich bist du so stark. Oh, jetzt nehme ich auf. Und du weißt, was Hormone können. Unser Körper streut Hormone, Glückshormone, Traurigkeitshormone, welche Hormone auch immer. Aber wenn du Gott in dir hast, in dir werden Gotteshormone versprüht. Und du wirst plötzlich göttlich, geistlich, dynamisch. Wo Jesus ist, ist auch Gott. Die Gegenwart Gottes, das ist die Substanz, die im Kosmos ist. Und diese Substanz soll dein Leben erfüllen. Diese Substanz, der starke, mächtige Gott. Sollte unserem Gott, sollte meinem Gott etwas unmöglich sein? So haben die Alten gedacht. In dieser göttlichen Substanz, da kannst du deine Situation verändern, da spielt die Geschichte, deine Herkunft keine Rolle. Du magst ein Waisenkind sein, ein Findelkind sein, ein Bastard sein oder was auch immer. Du kannst, egal wo du herkommst, plötzlich, wenn Gott in dein Leben hineinkommt, bist du ein Adliger. Bist von Gott gewürdigt. Der soll König werden. Den keiner haben wollte, dieser kleine David. Und Gott bestätigt dann auch. Nicht nur, dass wir was fantasieren. Viele Leute fantasieren sich nur was und bilden sich was ein. Ja, ich bin was Besonderes. Nein, Gott muss über unser Leben kommen. Die Hand des Herrn, der Geist des Herrn. Und dann bist du echt. Dann bist du wahrhaftig. In der Gegenwart Gottes, wenn du da hineinkommst und egal, was du für ein Problem hast, und wir haben Menschen mit so vielen Problemen, da hast du manchmal keine Ahnung, was überhaupt hinter den Fassaden, hinter den Türen zu Hause los ist. Da ist die Hölle los vielleicht. Da weinen sie, heulen sie, schreien sie. Aber wenn die Gegenwart Gottes da ist, da lösen sich die Krankheiten auf, die Knoten, die Knollen auf, da lösen sich die Ängste auf, da lösen sich die Widerstände auf. Plötzlich, wenn die Gegenwart Gottes ist, ist als wenn der Nebel verflogen ist. Die Ängste sind weg. Noch vor ein paar Sekunden magst du dich gefürchtet haben, wer wird den Stein uns wegwälzen, so wie diese Frauen dort am Ostermorgen, wer wird uns den Stein wegwälzen? Du bist so verzagt, also wir Frauchen, wir schaffen das nicht, wir sind so schwach, wir können es nicht. Wer wird uns den Stein wegwälzen? Aber sie haben Gott vertraut und in dem Augenblick, sie gingen auf das Problem zu. Geschwister, wir haben Probleme, wir haben Steine, die uns den Weg versperren. Wir sollen nicht von den Problemen weglaufen, sondern mit Gott einfach auf die Probleme zugehen. Und diese Probleme einfach im Namen Gottes lösen. Und sie gingen einfach auf das Grab zu, auch wenn es noch versiegelt ist und noch von Kriegsknechten bewacht wird. Wir gehen auf das Problem zu. Und während sie hingingen, plötzlich wird der Stein weggerollt und der Engel setzt sich drauf. Da Maria, Magdalena und die andere Maria und nochmals die Maria. Was ist mit euch los? Wo geht ihr hin? Ja, wir suchen Jesus. Und er steht daneben. Das Problem ist gelöst. Ihr Glaube ist lebendig. In der Gegenwart Gottes lösen sich die Zweifel, die Probleme, die Ängste. Gott in uns, das ist diese wunderwirkende Kraft. Gott ist groß, Halleluja, streck dich mal richtig. Lass uns mal richtig strecken heute Morgen. Und da, wo du bist, Gott ist groß. Und du wirst merken, wie stark du bist. Halleluja. Ich habe einen Jäger aus Kanada mal bei mir gehabt, das Prediger. Er war auch hier, Bruder Rutz. Und der hat hier bei uns auch gepredigt und er erzählt als Jäger, was macht man? Der hat also der Gemeinde erklärt, wenn ein Bär auf einem zukommt, dann musst du größer werden, du musst deine Hände strecken. Und wenn du größer bist und deine Hände streckst, läuft der Bär weg, denn der weiß, du bist größer als der Bär. Weißt, das mag vielleicht täuschend sein und man sagt, das ist Illusion. Aber die Natur hat Angst vor dem, der an den Größeren glaubt, den Größeren hat, mit dem Größeren rechnet. Die Natur begreift es. Die Dämonen begreifen das. Der in euch ist, wie heißt es? Ist stärker als der in der Welt ist. Der in dir ist. Und du sagst ja, ihr bildet euch alles ein. Ihr fantasiert. Ich fantasiere gerne. Und meine Fantasie funktioniert bei mir. Leider. Ich bin glücklich, dass sie funktioniert. Nach deinem Glauben soll es geschehen. Nach deiner Fantasie, nach deiner Einstellung. Ich komme zu dir. Im Namen des Herrn und mit meiner Schleuder und mit ein paar Kieselsteinen. Gott in uns, das ist diese wunderwirkende Kraft. Gott in uns überwindet alles, heilt alles, verscheucht alles, gibt uns Stabilität, macht uns stark, kühn und mutig. Gott in uns. Du musst nicht Gott irgendwo suchen. Weißt du, die meisten Leute suchen Gott in der Kirche. Gott ist nicht in der Kirche. Gott ist nicht in der Gemeinde. Weißt du, Gott ist in dir. Christus in uns. Das ist die biblische Wahrheit. Gott ist nicht beim Pfarrer. Gott ist in dem Pfarrer. In dem Prediger. Der christliche Glaube ist vor allem die Begegnung mit Jesus. Jesus aufnehmen, in sein Leben einladen. Dieses Treffen mit der Person Jesu Christi. Und sobald du Jesus begegnet bist, das sprengt jeden Horizont in deinem Leben. Plötzlich blickst du durch deine Horizonte hindurch. Und nur in der Gegenwart Gottes, Geschwister, und das ist so wichtig, wenn wir das begreifen, nur in der Gegenwart Gottes, in diesem Bewusstsein, Gott ist mit mir. Und lass zwischen dir und Gott nichts kommen, Bruder, Schwester. Lass zwischen Gott und dir nichts kommen. Und sobald was dazwischen kommt, nur ein Staubkörnchen, da gibt es Wackelkontakt. Und da gibt es Störungen. Da bist du, Halleluja! Oh, und zu Tode betrübt wieder. Lass zwischen dir und Gott nichts dazwischen kommen. In der Gegenwart Gottes, dann kannst du so richtig Gott dienen. Hast du Freude. Das ist kein Muss. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Da dienst du mit Begeisterung dem Herrn. Da kannst du nicht genug für Gott machen. Oder für die Menschen. In der Gegenwart Gottes, da heilst du richtig. In der Gegenwart Gottes bist du aufnahmefähig. Da kannst du aus einem Satz aus der Bibel eine ganze Predigt machen. Ich habe mal über die Geschichte vom verlorenen Sohn 3 Wochen nichts anderes gepredigt, als nur die Geschichte vom verlorenen Sohn in einer Zeltmission. Der ging weg und er kam wieder. Und was der Auslöser, da steckt so viel drin, in einem einzigen Satz. Immer wieder jeden Abend die gleiche Geschichte gelesen und dann eine Botschaft draus gemacht. Aber wenn du keine Gegenwart Gottes hast, dann musst du drehen und pressen und zwingen. Aber wenn die Gegenwart Gottes da ist, dann fließt es. Wenn die Gegenwart Gottes da ist, brauchst du nicht irgendwie, wie geht's jetzt weiter, fragen, sondern du wirst automatisch von guten Mächten wunderbar geführt und geleitet. Da wirst du einfach dahin kommen, wo du hinkommen musst. Da wirst du gesegnet, wenn die Gegenwart Gottes da ist. Da ist das kein Kampf, da muss man nicht schwitzen im Geiste und im Glauben. Nur in der Gegenwart Gottes bekommst du die richtige Sicht. Nur in der Gegenwart Gottes durchschaust du die Dinge. Nur in der Gegenwart Gottes kannst du dich korrigieren und leiten lassen. Das sind so viele Pluspunkte, die du hast, wenn du in der Gegenwart Gottes kommst. Wenn du dir bewusst bist, mein Gott, du verlierst den Kopf. Du lässt dich fallen, mein Gott und Herr. So, nur da kannst du richtig gedeihen, dich richtig entwickeln. Und nur da hast du Erfolg. Dann sagst du das richtige Wort im richtigen Augenblick, wenn die Gegenwart Gottes da ist. Wenn die nicht da ist, dann versuchst du rumzugaxen und stotterst und versuchst da zu ein bisschen probieren und da was zu sagen, da was zu erklären. Aber in der Gegenwart Gottes, da bist du so gesegnet. Du verstehst alles, blickst alles durch und dann sagst, Leute, das ist so und so. 1 und 1 ist 2. Dann geht's dir gut. In der Gegenwart Gottes bist du geschützt. Da traut sich kein Spatz, dich anzugreifen, wenn du im Adlernest bist. Weißt du, oder am Adlernest. Da wirst du nicht gejagt und nicht getrieben. Da bist du gut versorgt, bist du sicher. Das ist Leben in der Gegenwart Gottes. Gott ist stark und Gott ist groß. Die Gegenwart Gottes macht aus deinem Minus ein Plus. Das macht die Gegenwart Gottes. Mein Gott ist ein großer Gott. Und dann plötzlich ist das Ding umgedreht, alles auf dem Kopf. Ohne der Gegenwart Gottes, weißt du, da geht deine Kraft schnell aus, brennst aus, burnt out, nennt man das heutzutage, ist ein anderes Wort für verausgabt. Ohne seine Gegenwart kann man dich segnen 100 Mal, dich für dich beten, kann die ganze Welt für dich beten, passiert gar nichts. Aber wenn die Gegenwart Gottes ist, du erhebst deine Augen, dankst und das Brot vermehrt sich. So wie bei Jesus. Lies mal die Geschichten. Und ohne der Gegenwart Gottes kannst du nicht gesund werden, keine Heilung empfangen, da kommt gar nichts an. Es ist genauso, wenn du ein Telefon hast, ein Handy hast, das verstehst du vielleicht am besten, wenn es nicht geladen ist, kein Strom da ist, die Batterie leer ist, dann kannst du drücken, so viel du willst, kannst reinschreien, so viel du willst, da kommt nichts durch. Und so ist es auch, du musst geladen sein von der Herrlichkeit Gottes. Lade doch deine Batterien auf endlich irgendwo mal. Finde eine Stelle, wo du aufladen kannst. Irgendwo eine Ecke, wo ein Stecker ist, wo du mit dem ewigen Kontakt bekommst. Es kann sein irgendwo im Park, kann sein irgendwo in der U-Bahn, kann sein auf dem Fahrrad, kann sein im Auto, kann sein irgendwo im Bett. Tank auf deine Batterien, lad sie auf. Die Gegenwart Gottes ist so wichtig. Ohne die Gegenwart Gottes kannst du nicht beten. Kannst mit Gott nicht sprechen, hast keinen Ansprechpartner, kommst gar nicht durch. Und Gott kann dir nichts mitteilen. Kannst nicht einmal den Notruf starten, wenn die Batterie, die Akkus nicht geladen sind. Dann versteht man dich, dann redest du etwas, dann redest du an die Decke und mehr, weiter geht's dann nicht. Die Gegenwart Gottes. Gott ist groß. Halleluja. Gott ist groß. Fang an, die Größe Gottes zu preisen. Über die Größe Gottes nachzudenken. Über die Größe Gottes zu meditieren. Fang an, darüber nachzudenken. Wie groß ist mein Vater? Mein Vater hat Brot die Fülle. Er fing an nachzudenken, der verlorene Junge. Mein Vater hat Brot die Fülle. Und ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Ohne Meditation, ohne Nachdenken kommst du nicht von der Stelle. Du musst zuerst mal nachdenken, wie groß, wohin will ich gehen, wie groß ist mein Gott. Und erst nachdem du weißt, Gott ist der Größte, zu dem gehe ich. In diesem Laden werde ich gehen. Da weiß ich, dort ist Antwort und dort ist Lösung für mein Problem. Aber wenn du nicht weißt, wo Gott wohnt, wo Gott zu finden ist, deshalb versuch herauszufinden, wo ist der Herr zu Hause? Herr, wo bist du zur Herberge? Und dann sagte Füchse am Gruben, Vögel haben Nester, aber das Menschensohn hat nicht einmal, wo er sein Haupt hinlegt. Weißt du, wo er ist? Draußen in der Natur. Nicht in irgendeine organisierte Form. So ein Nest fertig gebaut, alles perfekt. Oder so eine Fuchsgrube, weißt du, so ein Fuchsbau. Da geht man rein und dort geht man wieder raus. Füchse haben Gruben, Vögel haben Nester. Jesus, der ist frei. Und wo Freiheit ist, gestern habe ich darüber gesprochen, hör dir mal diese Predigt nochmals von gestern an, wo die Freiheit des Geistes ist, wo man keine Zwänge hat. Du musst. Nein, in der Freiheit. Gott ist groß, Halleluja. Was ich manchmal mache, und ich sage es euch ehrlich, manchmal habe ich Probleme und weiß nicht weiter, ich kann nur die Hände hochheben. Manchmal kann ich auch gar nicht beten, habe auch gar keine Lust zu beten, weil mir nichts mehr einfällt, was soll ich noch beten? Aber ich heb die Hände und sage, Vater, ich ergebe mich dir, ich kapituliere vor dir. Du bist so groß und ich halte mich nur an dir fest. Wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Und dann bleiben meine Hände so eine Weile offen. Weißt du, das sind so wie die Solarzellen, die ausgefahren werden. Und ich werde geladen und plötzlich bekomme ich Kraft, Mut und Kühnheit und sage, ja, so geht's weiter. Aber solange du nicht geladen bist von Gott, von der Herrlichkeit Gottes, vom Geist Gottes, dann probierst und probierst. Nur der Geist macht uns lebendig. Nur der Geist hilft uns, das zu verstehen, was Gott vorhat. Ohne der Gegenwart Gottes sind wir handlungsunfähig. Sprachlos. Habe nichts. Geschwister, das ist die Wahrheit. Tut mir leid. Aber viele Christen stehen vor dem Nichts, weil sie nicht beten. Gott will gebeten werden. Er will angeklopft werden. Er will, dass du dich aufmerksam machst vor ihm, so wie wir in den nächsten Gottesdiensten hören werden. Erinnere, Herr, du hast mir verheißen, vor Jahren hast du mir ein Wort gegeben. Oder ich halte mich an meinen Taufspruch. Ich halte mich an die Verheißung, die du mir gegeben hast als junger Mann, junge Frau. Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hart. Und soll ich sein, der Erste, der zu Schanden ward? Ohne der Gegenwart Gottes haben wir keine Gotteserkenntnis. Ohne der Gegenwart Gottes haben wir kein Sündenerkenntnis, kein Sündenbewusstsein, kein Selbstbewusstsein, gar nichts von diesen Dingen. Aber wenn du Gott siehst, er ist groß. Er ist groß. Lerne von den Moslems. Ich sag dir, geh zu und red mit diesem Moslem. Der weiß nur, Allah ist groß. Allah weiß alles. Allah kann alles. Allah tut alles. Egal, was die Leute sind, jedes Volk, das Gottes fürchtig vor dem Herrn ist, das ist ihm angenehm. Ich denke nicht an die Terroristen, aber ich denke an so viele ehrliche Menschen. An so viele ehrliche Menschen, die sind genauso gut wie die Katholiken und die Protestanten. Und nicht schlechter und nicht besser. In aller Liebe. Diese Menschen, Gott ist groß. Gott kann es. Ich bin in einem Kibbutz in Israel und da ist eine Frau, feste, korpulente jüdische Frau, wahrscheinlich ja, richtig derb. Und du kannst fragen, was du willst. So Gott will und wir leben. So Gott will und wir leben. Immer auf jede Frage. Ich sage, können Sie mir Taxi bestellen? So Gott will und wir leben. Und wir brauchen das und das, unsere Leute brauchen Bettwäsche. So Gott will und wir leben. Weißt du, diese Abhängigkeit von Gott, es kann zu einer Floskel werden, aber es muss ein Teil unseres Lebens werden. So Gott will und wir leben. Amen. Gott ist groß, Halleluja. Und dann geht es einfach weiter in unserem Glauben, in aller Liebe. Als ich in Pakistan war, ich war so ergriffen von den Moslems dort. Dort sind viele Terroristen und die ganzen und viele Terroristen kommen aus Pakistan. Aber ich habe so viele edle Leute kennengelernt. In Karachi, da laufe ich mit meinem Kreuz und meinem Talar durch die Stadt im Bazar und will einkaufen. Dann kommt ein Moslem und sagt, sind Sie ein Priester, sind Sie ein Pfarrer, könnten Sie mit mir beten? Auf der Straße, auf dem Bazar. Dann bete ich mit den Leuten. Dann nimmt er seine Kappe runter und wir falten die Hände und wir beten zu Jesus Christus. Warum? Leute haben Gottesfurcht. Was bei uns in Deutschland fehlt, ist die Gottesfurcht. Wir haben keine Gottesfurcht mehr. Wir nennen CDU, CSU, alles christlich. Aber vieles ist antichristlich statt christlich. Aber die nehmen die Mütze runter und so weiter. Überall bin ich da angesprochen werden, im Hotel. Da sitzen Generäle dort in Karachi im Hotel oder sitzen andere Geschäftsleute und sie sind aus dem Westen. Sie sehen, man sieht ja, dass wir aus dem Westen waren. Und plötzlich sprechen sie an und wir kommen automatisch, ob wir wollen oder nicht, wir kommen auf den Glauben zu sprechen. Und hier, du musst dich drehen und kurbeln und anstrengen, bis du hier bei irgendjemand auf dem Glauben zu sprechen kommst. Ja, Gott, jeder soll nach seiner Fassung selig werden. Fertig. Nein, die wollen wissen, wie ist ihr Gott? Was macht er? Oh, ganz tolle Zeit. Also wenn ich hier nicht meine Familie gehabt hätte, wäre ich gar nicht mehr zurückgekommen. Mir hat es gefallen. Die Menschen gefallen mir, die Gott suchen, die Gottesfurcht haben. Wenn du die Gegenwart Gottes nicht in deinem Leben hast und so weiter, da hast du keine Lösung, keine Antwort für deine Probleme. Aber die Gegenwart Gottes ist es, was uns an den Himmel nahe bringt, die Dinge verändert, dich klug und weise sein lässt. Ohne die Gegenwart Gottes bist du, Entschuldigung, ein Dummkopf. Ich habe mich gefragt manchmal, also als wir dann in Indien waren, wir waren unter Moslems und da ruft meine Frau mich an und sagt, Johannes, lebst du noch? Habe ich gesagt, ja, ich lebe. Und dann hat sie nämlich in den Nachrichten gehört, 10 Kilometer weiter weg wäre ein Pastor erschossen worden. Und ich habe das gar nicht gehört, gar nicht mitgekriegt, dass dort einer erschossen worden ist von irgendjemand. Und dann habe ich die Brüder gefragt, die Schwester, ist da einer erschossen worden, da 10 Kilometer weg im Nachbardorf und Nachbarortschaft? Ja, da ist einer, ein ganz verrückter, fanatischer. Weißt du, wenn der Imam von seinem Turm da gerufen hat, hat er gleichzeitig von seiner Garage mit dem Lautsprecher das Vaterunser und das Glaubensbekenntnis herunter posaunt und so weiter. Und dann kam der Bürgermeister, extra kam der Bürgermeister zu ihm, er hat gesagt, hören Sie auf, Sie können nachher, wenn der fertig ist, der Imam mit seinem Geschrei, können Sie Ihr Vaterunser runterleiern. Nein, er muss Gleichberechtigung, seinen Glauben durchsetzen. Und irgendein Idiot kam und erschoss ihn dann. Weißt du, wir wundern uns manchmal, warum es Märtyrer gibt. Märtyrer, Leute, die einfach sich nicht belehren lassen, sich nicht korrigieren lassen, sich nicht den gesunden Menschenverstand einschalten, die werden erschossen. Tut mir leid. Aber wenn du die Gegenwart Gottes in deinem Leben hast, bist sensibel, hast Fingerspitzengefühl. Wenn der Bürgermeister kommt und sagt, Sie können das machen, wir haben nichts dagegen. Und die Leute haben auch nichts dagegen, wenn sie dann ihre Gebete darunter sprechen. Aber tun Sie bitte nicht provozieren. Weißt du, Christen provozieren nicht. Wenn Gott in uns ist, wir sind vernünftig und sachlich. Ich weiß nicht, warum ich das sage, aber ich muss es einfach sagen. Wir sind auf dem Teppich. Wir sind ganz normale Menschen. Und die Gegenwart Gottes bringt uns zur Normalität. So, der Glaube kommt aus der Predigt, was auch immer ist. Gottes Gegenwart kommt durch sein Wort. Aber manche Leute, die lesen nur einen Teil der Wahrheit. Nur die eine Seite. Aber Gott redet von verschiedenen Seiten und beleuchtet sein Wort von verschiedenen Seiten. In 2. Mose 20, Vers 24 heißt es, an jedem Ort, an dem ich meinen Namen in Erinnerung bringe, in dem ich meinen Namen, also nicht, dass jemand so den Namen Gottes einfach ausruft, sondern an jedem Ort, wo ich meinen Namen zur Erinnerung bringe, dort werde ich herabkommen und sie segnen. Und das ist so wichtig, Geschwister, wir müssen von Gott den Auftrag haben, dass Gott groß ist, dass wir das rausposaunen, und wir müssen von Gott die Anweisung, die Anordnung haben. Und erst wenn wir von Gott den Auftrag haben, dann funktioniert die Sache. An jedem Ort, an dem ich, der Herr, der Allmächtige, meinen Namen in Erinnerung bringe. Und das ist nicht jeder Ort, nicht jede Garage und nicht jede Kapelle und nicht jede Kirche. Leute, das gilt nicht für alle Gemeinden und alle Kirchen. Gott ist nicht überall. Er bringt sich selbst in Erinnerung an dem und jenem Ort. Er macht es und sagt, hier will ich wohnen. Und das gilt nicht für jeden Gottesdienst und für jeden Hauskreis. Das muss ganz klar sein. An dem Ort, wo ich mich offenbare. Gott selbst muss dem Prediger die Worte geben. Gott muss selbst ihn inspirieren und beauftragen. An dem Ort, wo ich mich in Erinnerung bringe, dann ist auch die Gegenwart Gottes vorhanden. Wenn Gott gesagt hat, predige das heute, ob das den Leuten passt oder nicht, sag's ihnen. Das ist es, bring an den Ort diese Erinnerung. Sag es einfach. Weißt du, und dann der Prediger versucht da und dort, versucht irgendwie da durchzukommen, aber irgendwie bringt er das doch raus, was Gott sagen möchte. Da, wo die von Gott inspirierte Predigt ist, von Gott angeregte Predigt, von Gott motivierte oder befruchtete Predigt, dann irgendwo fällt der Groschen, der Satz, und da kommt die Wahrheit durch. Und plötzlich wird es hell und Licht. Wort Gottes ist inzwischen sehr teuer geworden. Du hörst so viele Predigten, Fernsehpredigten, da kannst die Knöpfe nur drücken, fast auf jeden Kanal wird da gepredigt. Aber ist das Wort Gottes? Die meisten wollen nur Spenden haben. Ganz ehrlich, die erzählen was Gutes, aber dann kommt immer Kontoauszug oder Adresse und dann kannst du die Spende hinschicken. Wir bauen ein Waisenhaus dorthin und wir bauen das und wir machen das. Weißt du, aber es geht nicht um Spenden. Reich Gottes ist, Wort Gottes ist ganz was anderes. Gott kann die Fernsehpredigt benutzen, um Menschen zu bekehren, aber das ist kein Futternapf für die Christen. In aller Liebe. Es wird viel gemacht, viel gepredigt, viel frommes Zeug geredet, viel Geplärr. Und nicht alles, was glänzt, ist Gold. Nicht alles hat mit Gott und von Gott was zu tun. Dort, wo ich meinen Namen in Erinnerung bringe, Gott sagt, ich will über mein Wort wachen, dass es nicht leer zurückkommt. Gott sendet sein Wort und dann wacht er ganz genau, dass das Wort Gottes in Erfüllung geht, so wie er es gesagt hat. Und weißt du, was das bedeutet? Mein Wort kommt nicht leer zurück. Du, da hörst du die Wahrheit und du bist harponiert. Ich gehst nach Hause, der kennt mein Leben. Manche Leute kommen zu mir und sagen, woher weißt du das alles? Ich kenne dich gar nicht, mich interessiert das auch gar nicht groß. Aber Gott weiß, was in deinem Leben los ist und was da fehlt. Und weißt du, das vergisst du nicht mehr, das geht dir nicht mehr aus dem Kopf, das bleibt hängen. Das geht, das rumort es, da wirst du nicht mehr los, kannst nicht mehr schlafen und sagst, was ist mit mir los? Seit der Predigt, irgendetwas muss mit mir passieren. Das ist, wie Gott über sein Wort wacht. Das ist es, wie er über sein Wort wacht. Gottes Wort ist ewig und ist bleibend. Und plötzlich werden seine Worte Geist und Leben. Und plötzlich, dann sagst du, ich muss jetzt rausgehen. Ich muss jetzt dieses tun. Und ich muss mich versöhnen. Und ich muss das kaufen. Und ich muss, plötzlich hast du so einen inneren Lust und Freude und Begeisterung, dass du es nicht mehr anders kannst. Du hast mich überredet, heißt es einmal in der Bibel von einem Mann Gottes. Seine Worte kommen aus der Ewigkeit. Seine Worte kommen aus der Ewigkeit. Und diese Worte bringen dich in die Ewigkeit wieder zurück. Ich will über mein Wort wachen. Das ist, wie Gott stark und mächtig in unserem Leben wird. Wenn Gott redet und wirkt, dann geht es immer, ihr Lieben, um die Ewigkeit. Glaub mir das. Es geht nicht, dass man dich ein bisschen kitzelt. Da kannst du in irgendeine Sauna gehen oder in irgendein Fitnessstudio. Aber wenn du wirklich von Gott berührt werden möchtest, dann musst du unter seinem Wort gehen, die Verkündigung hören. Es kommt aus der Ewigkeit und geht in die Ewigkeit. Gottes Verheißungen sind für die Ewigkeit bestimmt. Alles andere vergeht und verschwindet. Und so, wenn es nicht von Gott war, was ich hier gepredigt habe, da geht's hier rein und da raus. Und wenn ich an der Tür frage, was hat er gepredigt, weißt du nicht mehr, was ich gepredigt habe. War schön, ja, wirklich. Wunderbar. Aber es ist nichts hängen geblieben. Aber wenn Gott zu dir geredet hat, in welcher Form auch immer, da bleibt was hängen. Da bleibt was hängen. Das ist Gegenwart Gottes. Kannst nicht mehr vergessen. Kannst dich drehen, wie du willst. Du bist harponiert. Wenn wir die ewigen Worte Gottes begriffen haben, dann sind wir fest gegründet, stabilisiert, unerschütterlich. Weißt du, wir werden geschärft hier für die Ewigkeit. Das ist die Predigt, der Gottesdienst, wo wir hier sind. Und ich weiß, Ewigkeit ist heute ein Wort, das nicht so viel gebraucht wird. Ewigkeit, 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 Ewigkeit Sonntag, ja. Nein, es geht um die Ewigkeit, deine, meine, unsere Ewigkeit. Eines Tages stehen wir vor Gott, so wie wir sind, mit nichts. Und für den modernen Menschen ist Ewigkeit ein Art Tabuthema geworden. Hat nichts zu sagen, die Ewigkeit. Hier will ich leben, jetzt und heute. Aber was nützt es, wenn du hier, jetzt und heute lebst und für die Ewigkeit nichts hast? Sammelt Schätze, die im Himmel sind, heißt es im Wort Gottes. Gott ist groß und das gilt für die Ewigkeit. Jetzt im Augenblick siehst du die Größe Gottes gar nicht so. Wo ist er? Ich kann hier nicht auftischen und sagen, so sieht er aus, da. Nein. Aber du siehst dein Leben durch. Weißt du, unser Leben ist auf die Ewigkeit angelegt. Und es gilt nicht nur für ein paar Augenblicke oder nur ein paar Stunden, jetzt und hier. Wenn Gott in unser Leben begegnet und wir die Ewigkeit begriffen haben, dann können wir den Schmerz, Leid und die Schwäche und den Mangel, die Anfechtung ganz anders ertragen. Das ist, die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit, wie der Apostel Paulus es schreibt. Die Ewigkeit ist das Gegengewicht zu diesem Leben. Weißt du, das hält sich die Waage. Je mehr du Ewigkeit in dir hast, desto mehr Balance hast du in deinem Leben. Gott ist groß. Gott ist groß. Wenn das Gegengewicht, die Ewigkeit fehlt, erscheint uns jedes Leid furchtbar, jedes Opfer absurd, unverhältnismäßig. Wie kann Gott das einem zumuten? Aber wenn du die Ewigkeit weißt, dann überwiegt das alles. Oh, wir können alles vergessen. Paulus schreibt, denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns einen maßlosen, ein Übermaß, ein ewiges Gewicht, eine Herrlichkeit. Unsere kleine Last. Schau, selbst wenn deine Last noch so groß wird und du denkst, es ist so groß, jeder denkt, seine Last ist so groß. Aber es ist letzten Endes ein Zipperlein. Andere haben noch viel schlimmere Sachen erlebt und durchgemacht. Stell dir vor, du bist nicht irgendwo verschüttet, du bist nicht in irgendeinem Krieg, nicht in irgendwo, wo andere vergast werden oder in so Elendszustand. Weißt du, dir geht's blendend. Naja, ich habe so einen Stich, Aber was ist dieser Stich da? Du musst ein bisschen massieren und so weiter. Und wenn du stirbst, nimmst du diesen Stich nicht mehr mit. Der bleibt hier. Dieses Leben ist nicht alles. Wir müssen anfangen, für die Ewigkeit da zu sein, nach der Ewigkeit dürsten und nach der Ewigkeit verlangen. Herr, wenn ich dich sehe, dann frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Wenn ich dich sehe, wir dürsten letztendlich nach der Ewigkeit, nach dem Jenseits, dass ich Gott begegne. Das Vergängliche verlangt nach nichts anderem. Ich will Gott sehen, den großen, starken, herrlichen, mächtigen Gott, meinen Vater, den will ich sehen. Das Vergängliche ist dann wertlos. Guck mal, was ist, du hast gearbeitet, geschuftet dein Leben lang und dann kommt der Alter, manche gehen in die Rente und dann nach ein paar Monaten sterben sie. Und was wird es sein, was du bereitet hast, hat Jesus über den reichen Kornbauer gesprochen. Was wird es sein? Weißt du, das Irdische kann einen nicht befriedigen. Lass uns ganz ehrlich sein. Du erreichst diese Karriereleiter, bist ganz oben, hast deinen Titel, dein Doktor oder hast irgendein anderes, eine Ordination oder irgendwelche Zeugnisse. Und was ist das? Bist volljährig und kannst doch nichts dafür kaufen. Naja, dass du jetzt Verantwortung hast, das ist alles. Ohne der Ewigkeit ist alles sinnlos, alles gleichgültig, zwecklos. Deshalb die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Tief im Inneren gibt es im Menschen eine Sehnsucht. Das jetzige Leben kann nicht anders sein. Nicht alles sein. Da muss was anders geben. Und jeder Mensch hat eine Ahnung von der Ewigkeit. Jesus sagt zu der Samariterin, wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder Durst haben. Der muss immer wieder trinken. Aber das Wasser, das ich gebe, Jesus, also das göttliche, himmlische, ewige Wasser, das wird sprudeln in ihm wie eine Quelle und wird ihm ewiges Leben schenken. Und das ist, was der Mensch sucht und braucht. Gott ist größer als das, was du siehst, als was du hast. Vergnügen, Spaß und Lust. Das Lachen vergeht so schnell. Und die Ewigkeit schreit nach uns. Und das Wasser, das ich gebe, wird ihm ewiges Leben geben. Und auch wieder, dass ich, nicht dass der Pastor gibt oder die Kirche gibt oder die Religion gibt, dass ich ihm geben werde. Und das ist so wichtig, dieses Ich, das Gott selber uns gibt. Und du musst dieses Wasser aus der Hand Gottes nehmen. Und diese Samariterin hat es getan. Dass ich ihm gebe, das wird sprudeln. So wie beim David. David hat Gott erlebt. Er wusste, Gott ist mit mir. Gott hat mir schon da geholfen, dort geholfen. Und er wird auch jetzt helfen. Und er steigert sich in seinen Fähigkeiten. Ich lade dich ein, einfach sich für Gott zu öffnen, für die Größe Gottes zu öffnen. Das ist nicht alles, was du jetzt erreicht hast. Was du jetzt weißt, ist nicht alles. Was du jetzt kannst, ist nicht alles. Glaub doch nicht. Es gibt so viele Leute, die denken, wenn ich nur ein Talent jetzt entwickelt habe, eine Gabe jetzt gefunden habe, das ist alles. Gott hat noch viel mehr. Glaub mir, wenn du eines Tages im Himmel bist, dann wirst du zwitschern. Du kannst nicht einmal pfeifen vielleicht, aber du wirst zwitschern, du wirst jubilieren, du wirst jauchzen, du wirst voller Freude sein. Und du wirst Gott loben mit allem, was in dir ist. Über Vernunft wirst du deinen Durst nicht löschen können. Und dazu gehört auch die Religion, deine ganze Frömmigkeit und Heiligkeit und Scheinheiligkeit und Selbstgerechtigkeit, die ganze Selbstsuggestion, die ganze Raserei und Rennerei. Von Konferenz zu Konferenz, von Meeting zu Meeting. Weißt du, versuch einfach Gott zu finden. Um Gott zu finden, musst du die Reise nach innen antreten. Die Reise nach innen antreten. Das ist die längste, die schwerste Reise nach innen. Einen aufmachen, dein Herz öffnen. Und die Reise nach innen. Anfangen nachzudenken, was bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Die Reise nach innen. Und dann hört das ganze Standesdünkel auf und die ganze Erhabenheit, wir. Weißt du, da wirst du ganz klein, dann merkst du plötzlich, du, Herr, in mir wohnt nichts Gutes. Du bist entsetzt über dich selber. Das ist die erste Erkenntnis, der erste Schritt zur Seligkeit. Zur Gotteserkenntnis. Da verzweifelst du an deinem Verstand. Ich dachte, aber was ist dabei rausgekommen? Und dann merkst du, ich bin für die Ewigkeit bestimmt. In Weisheit, das ist bei den Apokryphen, Kapitel 1, Vers 13 bis 15 und 2, Vers 4, da heißt es, denn Gott hat den Tod nicht gemacht und hat keine Freude am Untergang der Lebenden. Gott hat keine Freude am Tod, das ist ein notwendiges Übel. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen und ihm zum Bilde seines eigenen Wesens gemacht. Und nur durch den Neid des Teufels kam der Tod in diese Welt und ihn erfahren nun alle, die ihm angehören. Nur aus dem Neid des Teufels kam der Tod. Darum, wer jetzt an Jesus glaubt, der ist los vom Teufel. Der Teufel kann ihn beneiden, so viel er will, denn Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Und hier ist jemand Größeres. Hat Jesus zu der Samariterin gesagt, hat immer wieder gesagt, hier ist jemand Größeres als der Tod. Wer an mich glaubt, Johannes 11, 25, der wird leben. Der Stärkere. Begreife, Gott ist der starke Herr über Leben und Tod. Gott ist unsere Stärke, Gott ist unser Schild. Psalm 46, Vers 2. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den größten Nöten, die uns getroffen haben. Gott ist das. Gott ist unsere Stärke und Zuversicht. Geschwister, wir haben alle Nöte, wir haben alle Spannungen, wir haben alle Sorgen, wir haben alle Kummer. Da ist niemand gefeit. Und wenn jemand sagt, also ich habe keine Probleme, entweder hat er keine Ahnung oder er lügt. Eins von beiden. Aber wir haben alle, weil wir in der Realität uns befinden. Wir müssen kämpfen und boxen und ja, uns durchschlagen. Aber wir haben einen Herrn, er trägt uns. Gestern habe ich euch von diesem Heißluftballon erzählt. Weißt du, plötzlich hebt sich das Ding da und plötzlich, du wirst von der Erde losgerissen. Du siehst die Probleme alles, die Häuser wie kleine Schachteln. Und du wirst davongetragen von Odem des Herrn. Psalm 28, Vers 7. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Immer wieder das Gleiche. Und auf ihn hofft mein Herz und da ist mir geholfen, wenn ich auf ihn hoffe. Nun mein Herz, sei fröhlich. Ich will ihm danken und ihm noch ein Lied singen. Herz. Das ist der Schlüssel. Der Schlüssel. Du kannst in 10 Sekunden geheilt werden. Du kannst in 10 Sekunden befreit werden. Du kannst in 10 Sekunden gesegnet werden, wenn du dein Herz so richtig einstellst auf den Herrn. Der Herr ist meine Stärke. Und jetzt, und ich, mein Herz hoffe auf ihn. Hoffe auf ihn. Diesen starken, mächtigen Gott. Gott ist so groß. Erstmal musst du 100-mal sagen, Gott ist groß, Gott ist groß, Gott ist groß. So als wenn du Strafarbeit schreiben würdest. Kennst du, wie das ist? Am Schluss im Traum, da denkst du im Traum, Gott ist groß, Halleluja, Gott ist groß. Es muss uns in Fleisch und Blut übergehen, wenn die Tür aufgeht, dass du sofort weißt, Gott ist groß. Sobald die Probleme anklopfen, Gott ist groß. Aber das haben viele Menschen vergessen, viele Christen haben es vergessen. Am Anfang in der ersten Liebe, oh, da hättest du die ganze Welt auf den Kopf stellen können, aber jetzt hast du alles vergessen. Auf ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen. In dem Augenblick, wo du dein Herz auf Gott ausrichtest. Gott ist groß und plötzlich werden diese Hormone in alle Zellen getragen. Alle Zellen werden informiert, Gott ist groß. Zelle 10, Zelle 100.000, Zelle 1 Million. Gott ist groß. Und plötzlich, du spürst in deinen Gebeinen Feuerkraft. Gott ist groß. Die Stärke Gottes. Und dann, mein Herz ist fröhlich und ich will ihm ein Lied singen. Dann fängst du an zu jubilieren. Aber wenn du dich zwingst, jetzt muss ich singen. Halleluja. Puh. Aber wenn das aus dir sprudelt, wenn du explodierst. Seitdem die Gegenwart Gottes in deinem Leben ist, bist du nicht mehr derselbe. Das kann ich dir sagen. Das ist genauso wie die Gravitationskräfte. Du wirst von einer Kraft gehalten. Weißt nicht, wie das ist, wo das ist, wie das funktioniert. Hast keine Ahnung. Brauchst auch keine Ahnung haben. Du wirst gehalten einfach. Und das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Gottes Gegenwart ist ein Schutzschild um dich, so wie die Ozonschicht um den Erdball. Weißt du, da kommen die Kometen, die Asteroiden und was weiß ich für Brocken aus dem All, die verglühen, die kommen gar nicht mehr auf die Erde, höchstens noch Staubkörnchen, weil der Herr unsere Ozonschicht ist. Gott hat uns so viel durch die Natur gegeben, damit wir begreifen, das, was in der Natur Ozonschicht ist, das ist der Herr, der Geist des Herrn. Der Name Jesus, das Blut Jesu, da verglüht alles. In Jesus war Gott wirksam. Und die Menschen konnten Jesus nicht halten, der Teufel konnte ihn nicht halten, das Kreuz konnte ihn nicht halten. Weißt du, wenn die Gegenwart Gottes in deinem Leben ist, so wie es im Leben Jesu gewesen ist, dann können die Juden ihn nicht halten, dann können die Römer ihn nicht halten, die Armeen können ihn nicht halten, das Grab kann ihn nicht halten, der Tod kann ihn nicht halten. Niemand kann halten. Und das Gleiche, was in Jesus passierte, passiert auch in dir. Derselbe Geist, der Jesus lebendig machte, macht auch unsere sterblichen Leiber lebendig. Nicht, weil die Leintücher und die Grabtücher konnten Jesus halten. Die Macht Gottes ist in Jesus verkörpert gewesen und das, was in Jesus drin war, will auch in dir heute drin sein. Jesaja 9, Vers 6, seine Macht wird weit reichen. Gottes Macht ist weitreichend. Und da kannst du nachlesen, was so alles noch da ist. Gott gibt dir alles, was du brauchst und dann erst sagt er, das brauche ich auch mal, könntest du mir auch mal ausleihen. Aber zuerst gibt er dir. Dieser große Gott gibt dir, leiht dir. Schenkt dir. Und dann so langsam sagte, das könntest du mir geben, das könntest du hier so und so machen. Die biblische Religion ist eine Religion der Kindschaft, der Sohnschaft. Das ist die biblische Religion. Weißt du, Gott gibt uns und gibt uns und gibt uns. Das ist die Größe Gottes. Gott wird nicht arm. Meine Bibel sagt, Gottes Brünnlein haben Wasser die Fülle. Und Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt gibt. Weißt du, die Welt gibt Frieden mit der einen Hand und mit der anderen Hand nimmt sie wieder alles. Aber das ist nicht unser lieber Gott. Wir müssen lernen, auf Kosten des Herrn zu leben. Aus der Gnade Gottes zu leben. Gott ist so groß, er kann sich leisten, dass er dir alle deine Schuld vergibt, dass er alle deine Gebrechen heilt. wo du gebrochen bist. Und viele Menschen sind gebrochen. Weißt du, nicht umsonst Sünde und Gebrechen, dass es in einem Atemzug gesagt werden. Viele Menschen sind gebrochen von den Autoritäten, von dem Lehrer, von den Vorgesetzten. Du bist geknickt von der Gesellschaft, gebrochen, dein Rückgrat. Du bist gar nicht, so kommst du dir wie ein Waschlappen vor, wie ein Sack. Einfach nichts, du hast kein Rückgrat, keine Haltung. Aber der Herr sagt, ich heile deine Gebrechen. Du wirst langsam Mensch, du stehst aufrecht, du gehst deinen Weg fröhlich weiter. Wir müssen also zum Glauben kommen an ihm. Er muss uns das Wasser des Lebens geben. Er muss uns stark machen. Er muss uns begegnen. Er. Und dann geht's weiter mit unserem Leben. Dann werden wir weitergeführt. Alles, was von Gott geboren ist, das überwindet die Welt. Und alles, was nicht von Gott geboren ist, fällt durch. Egal, was es ist, es muss immer von Gott inszeniert sein. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Wie du warst vor langer Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. So haben die Alten gesungen. Die haben nicht nur irgendwas gesungen. Es ist schön, es ist süß, es ist nett, es ist weich, es ist wunderbar. Aber die haben gesungen, eine feste Burg ist unser Gott. Und da kam die Reformation und da hat der Teufel getobt. Aber eine feste Burg ist unser Gott und eine feste Wehr. Nur was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. In Apostelgeschichte 5, Vers 34 und 35, da ist ein ganz schlauer Rat an Professor Gamaliel. Professor Gamaliel sagt, da stand aber im Hohen Rat der Pharisäer mit Namen Gamaliel, einem Sohn des Hillel, eines Gelehrten, eines Schriftgelehrter, von ganzem Volk in Ehren gehalten und ließ die Männer, also Petrus und Johannes, kurz rausführen. Und er sprach zu ihnen, ihr Männer von Israel, seht genau zu, was ihr tut mit diesen Menschen. Passt gut auf, was ihr mit diesen Menschen macht. Und weißt du warum? Er hat eine große Wahrheit gesagt. Ist die Sache von Gott, kann kein Mensch zerstören. Ist die Sache nicht von Gott, da wird es in sich selber zusammenfallen nach kurzer Zeit. Aber ist die Sache von Gott und ihr kämpft dagegen, ihr werdet sogar schuldig an Gott. Das war sein Rat. Er sagt, überlegt, was ihr jetzt macht, was ihr davor habt, auf was ihr euch einlässt. Seid nicht kopflos und dumm. Überlegt euch. Ist es von Gott? Geschwister, und wenn eine Sache von Gott ist in deinem, meinem, unserem Leben, in unserer Gemeinde oder wo auch immer, dann wird die Sache sich durchsetzen. Ist sie nicht von Gott, dann können 1000 Pastoren propagieren und sagen, das ist wunderbar, das ist herrlich, das lass uns machen. Das Käse wird eingehen nach kurzer Zeit. Ist es von Gott? Und wenn es von Gott ist und alle, die dagegen ankämpfen, werden Gottesmörder. Ist es von Gott oder nicht? Wer an Sachen arbeitet, groß ist unser Gott. Das ist mein Thema. Aber ist es von Gott? Und wer an den Sachen arbeitet, was nicht von Gott sind, die arbeiten gegen Gott, ob sie glauben oder nicht. Die bauen an einer Sache, die Gott verworfen hat. Und die verplempern ihr Geld, ihre Zeit, ihre Kraft. Das ist alles für die Katz. Sie erleben ihr blaues Wunder hinterher und werden dann noch gestraft und gezüchtigt deswegen, weil sie eine Sache unterstützt haben, wo Gott nicht mitgemacht hat. Es ist deshalb so wichtig herauszufinden, ist die Sache von Gott oder nicht. Und wenn du nicht sicher bist, warte mal ab. Das wird sich schon rauskristallisieren. Das kommt noch raus. Und so weiter. Du solltest es fragen. Manchmal, wenn es nicht in deinem Leben so läuft, wie es laufen sollte, wenn du gezüchtigt und gestraft wirst, was haben wir falsch gemacht? Haben wir vielleicht etwas unterstützt, etwas gefördert, etwas gemacht, etwas propagiert, uns in etwas hineingesteigert, was nicht von Gott war? Und dann musst du nachher nicht mit schlechtem Gewissen laufen, denn viele kommen und wie vom Pferd getreten nachher, hätte ich bloß mich darauf nicht eingelassen. Wenn es von Gott gegeben ist, von Gott gewirkt ist, weißt du, dann mit wenig oder mit viel, es kommt durch, sieh die Geschichte der Urgemeinde. Die haben versucht, Jesus auszulöschen, die haben versucht, Jesus nichtig zu machen und klein zu machen, den haben sie gestohlen, lauter Lügen verbreitet, aber Jesus hat sich durchgesetzt bis heute. Der Name Jesus. Viele wundern sich, wenn sie so schnell ausbrennen, ihnen das Öl ausgeht, leistungsschwach werden, nicht mehr weiter können, auf alle vier kriechen. Was ist mit mir los? Du musst wissen, ist es von Gott oder ist es nicht von Gott? Und wenn es vom Herrn ist, dann wirst du stehen, auch wenn 1000 fallen zu deiner Linken und zu deiner Rechten 10.000. Du wirst immer noch stehen.
Viele wundern sich, warum das, ich habe keine Kraft, ich bin nicht belastbar, ich habe kein Dauervermögen, Stehvermögen, ich habe keine Kraft, bete, bete für mich.
Wenn die Sache von Gott ist, braucht für dich niemand zu beten. Dann betet Jesus für dich, der Heilige Geist für dich, und das klappt. Ist Gott für uns? Wer und was kann gegen uns sein? Die Sache war nicht von Gott. Der Turm zu Babel ist eine Ruine geblieben, nur noch Steine übrig, kannst nur noch Steine bewundern. Weißt du, man hat gedacht, wir wollen uns einen Namen machen, der groß ist, der bleibt, aber die haben nicht überlebt, weil es nicht von Gott war. Und so viele basteln an ihrem Turm und am Schluss ist nur noch eine Ruine übrig. Alles, was sie dort wollten in Babylon, nur unseren Namen erhalten. Und dann ist dieser liebe Abraham gleichzeitig Zeitgenosse von Babylon, Abraham. Und da ist der Abraham, der horcht auf Gott. Geh aus Ur in Chaldea, tu das, was ich dir sag. Und dann sagt Gott, und ich will dir einen Namen geben, der über viele Namen ist. Und in dir sollen gesegnet werden alle Völker dieser Erde. Und Vater Abraham, die Juden sagen Vater Abraham, Christen sagen Vater Abraham, Moslems sagen Vater Abraham. Ja, in dir sollen gesegnet werden alle Völker. Er hat Gott gesucht. Und Geschwister, wenn wir Gott suchen und Gottes Ehre suchen und nicht uns einen Namen machen wollen, dann wird Gott für uns sorgen, dass unser Name bekannt bleibt, bis in alle Ewigkeit, bis ins tausendste Glied. Viele Menschen, die setzen auf falsche Pferde. In Habakuk Kapitel 3, ich will ganz schnell durch die Bibel durch, habe noch ein paar Gedanken, die ich loswerden möchte. Gott hat mir heute Morgen aufs Herz diese Gedanken gegeben. Habakuk Kapitel 3, Vers 17. Noch gibt es keine Feigen oder Trauben, noch gibt es keine Oliven zu ernten, noch wächst kein Korn auf unseren Feldern und die Schafhürden und Viehställe stehen leer. Und doch kann ich jubeln, das ist Glaube, und doch kann ich jubeln, weil der Herr mir hilft, was er zusagt und zugesagt hat, das erfüllt mich mit Freude. Weißt du, es ist eine Gnade, sich auf die Verheißung Gottes zu freuen. Wenn es vom Herrn ist, dann musst du nicht den Stall voll haben. Dann muss nicht alles gedeihen und wachsen. Du weißt, es kommt, was der Herr gesagt hat. Und dann geht es weiter hier. Der Herr, der mächtige Gott, gibt mir Kraft. Er macht mich leichtfüßig wie die Gazelle und lässt mich sicher über die Berge schreiten. Und dieses Lied ist auf Saiteninstrumenten zu begleiten und zu spielen, so eine Harfe. Das ist das Lied, Habakuk Kapitel 3. Fange an, die Sachen so zu sehen, wie Gott sie sieht. Groß ist Gott. Aber zuerst musst du Gott sehen. Und dann kommt dieses Feedback vom Herrn. Dann siehst du die Dinge mit seinen Augen, mit seinen Möglichkeiten. Und dann sagst du und sprichst das, was Gott gesagt hat und was Gott gesprochen hat. Und dann kannst du ganz getrost warten auf deine Oliven und deine Trauben und deine Rinde und deine Schafe und deine Ernte. Dann sagst du, Halleluja, es kommt alles, was der Herr gesagt und geboten hat. Ich krieg die Arbeit. Ich krieg die Sache. Ich krieg die Möglichkeiten, die offenen Türen. Und dann wartest du schon auf deine Beute, auf deine Resultate, auf die Erfolge. Und dann fängst du an, auf deine 10 Saiten zu spielen. Auf deine Harfe, auf dein Saiteninstrument. Nimm dich so an, wie Gott dich angenommen hat. Das ist die Botschaft. Ein Stichwort. Nimm dich so an, wie Gott dich angenommen hat. Versuch dich nicht zu verschönern, zu verschlechtern. Vergiss es. Nimm dich so an, wie Gott dich angenommen hat. Sei dort, wo Gott dich hingestellt hat. In der Gemeinde hier. Sei dort, bring dich ein. Sei das, was Gott will, dass du tust. Tu nicht mehr und nicht weniger. Tu nur das, was Gott dir gesagt hat. Tue die Werke, die Gott schon für dich getan hat. Wisst ihr, wir Geschwister, wir Kinder Gottes, wir müssen nicht irgendetwas dran tun. Gott ist unser Vorarbeiter, der hat die Werke schon alle vorbereitet. Wir müssen nur nacharbeiten, nur nachgehen, nur die Sache einfach so in Ordnung bringen, so in der richtigen Position. Er hat schon alles vorgearbeitet. Tue die Werke, die Gott schon für dich bereits getan hat, vorgearbeitet hat. Starte das Programm, das er für dich geschrieben hat und dann fängst du an zu funktionieren. Gib Gott zurück, was Gott gehört, was er dir gegeben hat, was er dir anvertraut hat. Gib Gott, was Gottes ist, und nur das wird dich befriedigen, deine Seele erquicken. Groß ist der Herr. Gott will nur angebetet werden. Das war das Problem nämlich vom Luzifer. Der Teufel war auf Gott neidisch. Das war dieser Neid, was den Tod verursacht hat. Aber wenn du anfängst, Gott zu preisen, groß ist der Herr, dann wird der Teufel weglaufen, fliehen. Denn er versucht, er ist der Größte, er ist der Schärfste.
Nein,
Gott, der Herr. Es muss um den Herrn gehen. Es geht in vielen christlichen, charismatischen, pfingstlichen Gottesdiensten geht es da über Anbetung, geht es um Predigt, geht es um Gottes Haus und was weiß ich. Geht es nur um irdische Dinge. Es muss um Jesus gehen, um Gott gehen. Und wenn es um Gott geht, dann werden wir profitieren und nochmals profitieren und nochmals profitieren und nochmals profitieren. Der glücklichste Platz im Universum, soll ich dir sagen, wo er ist? Nicht Leopoldplatz, Nazareth-Kirchstraße 51. Der glücklichste Platz im Universum ist, im Zentrum des Willens Gottes zu sein. Das ist es. Im Zentrum des Willens Gottes zu sein. Psalm 92, Vers 14. Weil sie in der Nähe des Herrn gepflanzt sind. Toll. Weil sie in der Nähe des Herrn gepflanzt hat, in den Vorhöfen am Tempel unseres Gottes, wachsen und grünen sie immer zu. Und noch im Alter tragen sie Frucht. Das sollen alles schon längst abgeholzt werden, aber noch im Alter tragen sie Frucht. Und immer bleiben sie voll Saft und voll Kraft. Halleluja. Selbst im Alter tragen sie noch Frucht. Ihr Ergehen bezeugt, der Herr tut das Recht auf, ihn ist Verlass, in ihm ist kein Unrecht. Wenn du Gott preist, und das ist meine Einladung, ich kann dich nur einladen, machen musst du es selber. Ich kann dir nur vorbeten, nachsprechen musst du es. Weißt du, die Freude am Herrn muss unsere Stärke sein. Es ist eine Freude wie in einem Schiff, du bist im Sturm, Wellen peitschen links und rechts und das Schiff schaukelt, aber du bist im Boot und du weißt, das Boot geht nicht und es ist unsinkbar. Verstehst du, du sitzt da im Boot, lass doch die Wellen schaukeln, lass doch den Sturm peitschen und toben und so weiter. Aber du weißt, ich werde nicht untergehen, ich bin sicher in Jesu Armen. So wie die Jünger dort auf dem See Genezareth. Gott geht nie unter. Hast du schon gesehen, wie Gott untergegangen ist? Gott stirbt nicht aus, Gott wird nicht arm. Psalm 46, eine feste Burg ist unser Gott. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Das ist die Größe Gottes. Und was hat die Kirchengeschichte? Ist voll mit Aberglauben, mit Lug und Trug, mit Ketzerei. Ist voll. Man hat versucht, den wahren Glauben zu zerstören, wie auch immer, auf welche Art und immer. Aber das Wahre hat sich immer durchgesetzt. Das Licht ist stärker als die dunkelste Dunkelheit. Verzage nicht, gib dich nicht auf. In 2. Chroniker 15, Vers 4. Vertraue dem Herrn. Verlass dich auf den Herrn. Ich möchte Mut zusprechen. Wir sind hier zur Ermutigung. Und ich möchte dich ermutigen. In 2. Chroniker 15, Vers 4 heißt es, in ihrer Bedrängnis kehrten sie um zu dem Herrn, dem Gott Israels, und sie suchten ihn. Und er ließ sich von ihnen finden. Halleluja. Fang an, den großen Gott zu suchen. Er lässt sich von dir finden. Er wird für dich streiten, für dich arbeiten. Nicht du musst arbeiten, ich muss jetzt mich bemühen. Du kannst dich zu Tode bemühen, du wirst es nicht schaffen, wenn der Herr nicht das Haus baut, wenn der Herr nicht die Stadt bewacht, wenn der Herr nicht kämpft für dich, dann wirst du verlieren auf der ganzen Linie. Lass doch den Herrn arbeiten. Wir sind in der Endzeit, haben wir heute Morgen kurz gehört von Peter in der Einleitung. Es kann über Nacht ganz anders werden. Weißt du, wir wiegen uns in Sicherheit. Mir kann es nicht passieren. Und wenn sie sagen, Friede, Friede, wird das Verderben ganz schnell über die Erde kommen. Und wir wissen nach Timotheus Kapitel 3, 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5, wir sind in den letzten Tagen, schwere Zeiten werden kommen. Schwere Zeiten werden kommen. Und gerade für die schweren Zeiten möchte ich dir einen starken Gott propagieren. Mein Gott. Wir haben solche Aufkleber in der Jesus-Bibel-Bewegung gehabt. Wenn dein Gott tot ist, nimm meinen. Jesus lebt. Wenn dein Gott tot ist, nimm meinen. Mein Jesus lebt. Halleluja. Wir leben in schweren, schrecklichen, gräulichen Tagen. Diese Generation wird sich teilen in kluge und törichte Jungfrauen. Und nur Menschen voll Heiligen Geistes, die ihren Gott kennen, die ihren Gott lieben, die an ihrem Gott bleiben, die werden überleben. So wie bei dem ersten Kommen Jesu nur die Geisterfüllten haben das mitbekommen, so werden sie auch beim zweiten Kommen Jesu nur die Geisterfüllten, die wirklich in Gott sind, die werden begreifen, wie er kommt. Die anderen werden sagen, ja, die waren so fromm, die haben nur gebetet die ganze Zeit, sie haben sich in Luft aufgelöst. Aber die sind entrückt, Halleluja. Die sind entrückt worden, der Geist des Herrn hat sie weggenommen. Es ist so wichtig, dass wir wissen, ich bin noch im in der Gnade, ich bin noch im Geist. Und die Tür wird sich schnell verschließen, wie bei den törichten Jungfrauen. Die Tür war verschlossen. Der Teufel versucht die Menschen heutzutage zu entwurzeln, wie es nur geht, nach Strich und Faden. Die werden nur entwurzelt, in der Familie herausgerissen, aus der Gemeinde rausgerissen, aus der Gesellschaft rausgerissen, aus der Heimat. Die meisten Leute haben keine Heimat, kein Zuhause mehr. Das sind alles irgendwo Flüchtlinge. Die einen kommen von Schlesien, die anderen kommen von Ostpreußen, die anderen kommen von Süddeutschland, von was weiß ich woher. Die ganze Welt ist seit 300 Jahren, 400 Jahren nichts anderes wie nur ein Flüchtlingslager. Die Hugenotten, die Waldenser, die Salzburger. Nur noch Flüchtlinge. Der Teufel versucht, die Menschen zu entwurzeln, dass du keine Wurzeln mehr hast, keine Familienbande mehr hast. Und nur Entwurzelte sind manipulierbar. Nur mit entwurzelten Menschen, die kein Zuhause haben, die nicht gewollt sind, nirgendwo, nur noch Gäste und Fremdlinge überall. Solche entwurzelten Menschen werden eines Tages entgeistert, fassungslos, konfus und durcheinander sein und einfach dastehen, was ist mit uns los? Du brauchst eine Heimat für deine Seele. Es ist ein köstliches Ding. Und ich komme wieder zu meinem Herzen zurück, weil ich das ganze Wochenende vom Herzen spreche. Gott hat auf unser Herz abgesehen. Es ist ein köstliches Ding, wo das Herz fest geworden ist. Ein köstliches Ding. Und das ist die wichtigste Aufgabe, dein Herz fest zu machen. In Gott. In Jesus Christus. Ohne Gott werden wir nach kurz oder lang Schrott sein. Im Chaos enden. Darum, kenne deinen Gott. Wisse, wo er zu finden ist. Und darf ich dir sagen, wo Gott zu finden ist? Nicht hier. Auch wenn das der Platz ist, wo du Gott begegnen kannst. Gott kannst du auf deinen Knien finden. Das ist, wo man Gott sucht. Geh nach Hause, knie dich vor deinem Bett, vor deinem Stuhl und fang an zu sagen, Gott, wenn es dich gibt, wenn du wirklich so groß bist, begegne mir. Bete. Und du wirst sehen, was du erreichst dabei. Und du stehst auf wie ein anderer Mensch. Du erlebst diese Transfusion deines Lebens, die größte Transfusion deines Lebens. Du stehst von den Knien auf und du weißt, Gott hat mich erhört, Gott hat mir geholfen. Als der Elende schrie, Gott soll deine Stärke sein, dein Halt, dein Rückgrat, deine Haltung. Und plötzlich nimmst du Haltung und wenn du Haltung vor Gott einnimmst, nehmen alle in deiner Umgebung auch Haltung vor dir. Die werden dich respektieren. Die meisten Leute, die meisten Christen werden nicht respektiert, weil sie Larifari Menschen sind. Die sind nicht entschieden, nicht entschlossen, die sind vor Gott nicht zerbrochen, sind nicht von Gott wiederhergestellt worden, sind von Gott nicht stabilisiert worden. Aber wenn du von Gott dein Rückgrat bekommen hast, dann stehst du. Und weil du stehst, werden andere anfangen zu stehen und zu handeln. Kenne deinen Gott. Wie groß ist mein Gott? Halleluja. Ich will den Herrn preisen. Peter, haben wir noch ein Lied, wo wir den Herrn preisen können? Die Größe Gottes, Halleluja, die Macht Gottes. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir dich haben. Unser Vater, mein Vater, der allmächtige Gott, die Hütte Gottes unter den Menschen. Und es ist Herrlichkeit, mit diesem Gott zu leben, mit diesem Gott zu wandeln. Und wo er ist, da ist kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Da ist Herrlichkeit, da ist Seligkeit. Halleluja, da ist Ewigkeit. Und Jesus Christus, hilf mir, dass das, was ich gesagt habe, auch rüberkommt und dass so verstanden wird. Wir leben aus der Ewigkeit, für die Ewigkeit, in der Ewigkeit. Und dass wir einfach auf die Ewigkeit zugehen, miteinander, wie wir auch hier sind. Wir gehen auf die Ewigkeit zu. Es könnte morgen schon soweit sein oder übermorgen. Wir wissen nicht Tag und Stunde. Für den einen ist es früher, für den anderen ist es später. Aber wir möchten bereit sein, einzutreten im Hause Gottes. Und der David sagt, ich möchte lieber im Hause Gottes wohnen, als in den Palästen der Gottlosen oder der Materialisten oder der Menschen, die keinen Glauben haben. Ich möchte lieber im Hause Gottes sein und dort nur Torhüter sein. Ich will gar nicht viel, nur ein Torhüter. Und da grüne ich, da blühe ich, da trage ich Frucht. Da bin ich das, was du von mir haben willst. Herr Jesus, ich segne alle, die dein Wort jetzt gehört haben. Sei du mit uns. Amen.